Du Heiliger Geist, erforsch die Tiefen Gottes und die Tiefen des Menschenherzens. Und so bitten wir dich, dass du jetzt auch uns durch das Wort Gottes tiefer hineinführst in dieses wirkliche Geheimnis Gottes, wer er ist und wie er zu uns steht. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und im Radio Horeb, ich habe heute Morgen den Namen Yahweh genannt und ich möchte mit Ihnen einmal über diese Selbstoffenbarung Gottes sprechen und betrachten. Denn das, was er über sich selbst aussagt, ist wohl das Tiefste, was es gibt. Denn er kennt sich ja. Und als Mose ihn eben nach seinem Namen fragt, nennt er ja diesen Namen Yahweh. Yahweh ist Ich Bin, also der Seiende. Und in dem hebräischen Wort ist eine unheimliche Weite und Tiefe drin. Und deshalb einmal wollen wir hineinhören, welche Erfahrung hat Israel mit Yahweh gemacht, also mit diesem Gott, der sich nennt, der Ich Bin mit dir, ich bin mit euch. Welche Erfahrung haben sie gemacht? Also wissen Sie, das, was ich dann vom Wort Gottes höre und was ich damit erfahre, das ist gleichsam der Kommentar zu dem, was er gesagt hat. Ja, er zeigt sich, offenbart sich als der von Ewigkeit Seiende. Nicht? Und aus dem alles andere Sein kommt. Nicht? Und der mit Ihnen ist. Und jetzt, welche Erfahrung machen Sie? Jetzt zeigt sich's, jetzt offenbart es sich im Tun. Nicht? Und deshalb auch wir, was wir mit Gott erleben, das ist eigentlich unsere tiefste Weise, was wir von Gott wissen. Wir wissen es zuerst einmal von der Schrift her, aber das ist theoretisch. Ja, Yahweh haben sie alle schon gekannt. Ich bin mit dir, Emmanuel, ich bin mit dir. Ja, der Gott mit uns, kennen wir alle. Welche Erfahrung habe ich denn gemacht? Das ist dann das gefühlte Wort, ja, wo ich dann erfahre, ach so ist das. So meint er das, wer er ist. Und deshalb schauen wir mal, welche Erfahrung hat Israel mit diesem Gottesnamen gemacht? Und das ist der Inhalt. Nicht? Man kann es so ausdrücken, was sie ja dann nach dieser Offenbarung in Ägypten erlebt haben, ich rette euch aus der Knechtschaft. So offenbart er sich, ich bin mit euch. Nicht einfach, ich bin mit euch, so nebendran und guckt zu. Nein, ich bin mit euch als der, der euch aus der Knechtschaft rettet. So bin ich mit euch. Sehen Sie, das ist ja schon ein ganz verrückter Aspekt, dieses Ich bin mit euch. Und eigentlich erfahren Sie, ich bin mit euch, ich mache euch stark. Denken Sie an, es war ein Sklavenvolk, unterdrückt, total. Und auf einmal macht er sie stark, sie, die Sklaven. Und zwar so, durch seine Zeichen und Wunder, dass der Pharao und das ganze Volk sie gleichsam aus dem Land hinausjagen und sie noch beschenken, damit sie ja gehen. Eine interessante Stärke. Ja. Sie bleiben die Sklaven eines, sind immer noch dieselben und haben so eine Kraft, so eine Stärke, dass diese sogar fortjagen und noch beschenken mit Gold und allem Möglichen. Ja. Sie kennen das. Also, sie machen die Erfahrung, Mensch, dieser Gott mit uns, das ist ja unheimlich. Ja. Und dann, er sagt ganz klar, da wo ihr hinkommt, sie gehen ja in die Wüste, da wo ihr hinkommt, werde ich immer schon für euch da sein. Also dieser Gott mit uns heißt, ich komme nie in einen luftleeren Raum. Dort wo ich hinkomme, ist er bereits und erwartet mich. Es ist also ein Gott, der nicht nur mit mir ist, sondern ein Gott, der mich auch erwartet, ganz gleich, wo ich hinkomme. Sie kommen in die Wüste. Ja? Also da, wo ich hinkomme, da, wo ihr hinkommt, werde ich immer schon für euch da sein. Und dann, ich bin aber auch zugleich der auf euch Zukommende. Also nicht nur der auf euch wartet, sondern der auf euch zukommt, der euch in dieser Weise, in dieser tiefen Weise erwartet. Nicht? Ihr seid nie allein gelassen. Und ich bin eure Zukunft, in die ihr hineinschreitet. Das sagt er ja ganz klar und er beweist es ihnen auch. Er führt sie in das Land der Verheißung. Ich bin eure Zukunft, in die ihr hineinschreitet. Denn sie hatten keine Zukunft. Sie hatten gar nichts mehr. Sklaven, endgültig nur noch für andere da sein und womöglich dann eines Tages aussterben, wie es der Pharao vorgehabt hat. Ich bin eure Zukunft. Wenn sie das alles erfahren, die mit diesem Namen, Gott ist mit mir. Also ein unheimlich wirkender Gott. Ich bin eure Zukunft. Mir kommt dann einfach das Wort vom Papst Benedikt, wer Gott hat, hat Zukunft. Das ist eigentlich diese Erfahrung Israels mit diesem Gottesnamen. Ich bin eure Zukunft, in die ihr hineinschreitet. Ich bin der Ankommende, mit dem ihr entgegenwandert. Also versuch ganz kurz die Geschichte Israels mit diesem Gott mit uns in Worte zu bringen. In ganz kurze, knappe Worte. Und das spüren wir schon, wenn ich nur Jahwe höre. Ich bin, der ich bin. Ja, das ist schon ein unheimliches Wort. Aber was heißt das? Was kann ich von ihm erwarten? Wie ist er? Wie reagiert er? Wenn er mit uns ist, wie erfahren wir das? So wie Israel können auch Sie, jeder von uns, erfahren. Das ist dieser Gott. Nicht? Also man kann es vielleicht, wie sein Theologe einmal so herausgefieselt hat, vier Begriffe darin finden. Einmal in diesen Worten, in diesen Erfahrungen Israels mit Yahweh, ich bin mit euch. Einmal die Zuverlässigkeit, dann eine Unverfügbarkeit, nimmt man genauso wahr, und eine Ausschließlichkeit und eine Unbegrenztheit. Schauen wir es mal an. Israel erfährt also mit diesem Yahweh, der ist zuverlässig. Auf den kann man sich einlassen. Man kann es wieder in Worte bringen. Ich bin so bei euch da, dass ihr fest mit mir rechnen könnt. So, dass ihr fest mit mir rechnen könnt. Also selbst dann, wenn wir, jetzt sagen wir es mal auf uns angewandt, wenn wir kein Gespür haben von Gegenwart Gottes, wenn wir nichts mehr fühlen, wenn alles trocken ist, wenn alles kühl und kalt ist, diese Tatsache ist trotzdem. Ich darf daran festhalten. Gott ist Yahweh. Ich bin so bei euch da, dass ihr fest mit mir rechnen könnt. Und man kann es anders ausdrücken aufgrund anderer Erfahrung Israels. Wenn ihr auch wandelt im Tal des Todes, denken Sie an die Wüste, wo sie am Verdursten und am Verhungern waren. Wenn ihr auch wandert im Tal des Todes, ihr dürft darauf bauen, dass ich da bin. Und er hat es ihnen bewiesen. Er hat sie zwar immer wieder an die Grenzen kommen lassen, damit sie es dann wirklich wahrnehmen. Das merken sie ja selber, oder? Wir nehmen doch alles vom Morgen bis zum Abend selbstverständlich aus Gottes Hand an. Dass wir nur Aufstand erkennen, dass wir das kennen, dass das läuft und dass jenes geht. Alles selbstverständlich, wir vergessen überhaupt zu danken. Denn das ist ja normal. Und ich bin ja auch normal, ja. Und ich habe es ja auch verdient. Ich schaffe ja was und ich tue was und so. Sehen Sie, wenn wir nicht manchmal ein bisschen an die Wand gefahren werden, merken wir gar nicht diesen Gott, mit dem wir dauernd rechnen dürfen. Und der immer der ist, der uns trägt, der Sorge trägt für uns. Wirklich Sorge trägt. Wie ein Vater für ein Kind Sorge trägt. So drückt das auch bei dieser Schwester Eugenie wunderschön aus. Ich sorge mich um alles. Und denken Sie doch an das Wort. Wenn ihr euch um das Reich Gottes sorgt, dann sorge ich mich um alles andere. Ja? Kümmert um das Reich Gottes, alles andere wird euch nachgeworfen werden. Und ich glaube, das Alltägliche, Normale, das juckt uns gar nicht. Das nehmen wir einfach so hin. Nur wenn wir dann mal an einer Grenze sind, so wie Israel, am Verdursten, am Verhungern in der Wüste, dann schreien wir. Nicht? Ich habe manchmal den Eindruck, Gott muss uns manchmal in eine extreme Situation führen, damit wir überhaupt noch merken, er sorgt sich um mich. Ja. Überlegen Sie mal, wie Sie durch solche Hungersnöte und Durststrecken, mal bildhaft gesprochen von Israel, bei ihrem Leben durchgekommen sind. Was waren da? Wo waren Grenzen und wie bin ich durchgekommen im Nachhinein, wenn ich es mal zurückschaue? Ja? Sehen Sie, ihr dürft darauf bauen, dass ich da bin, auch wenn ihr wandelt im Tal des Todes. Wenn ihr auch zweifelnd, schreiend oder stumm geworden seid, von wem ihr von mir weggelaufen seid, ihr dürft wissen, ich bin bei euch da, selbst wenn ihr mich nicht mehr erkennt. Das heißt, Sie wissen ja oft, wie Israel weglaufen ist, wie die wieder ihren selbst gestrickten Göttern nachgelaufen sind und denen Weihrauch streuten, nicht schon am Berg Sinai, noch mitten in der Wüste drin, nicht? Und selbst wenn ihr weglauft, das ist die Erfahrung Israels, ja? Wenn ihr zweifelnd seid, ja, ist das doch Gott, wo ist Gott, nicht? Wie sie an Moses Ring jammert haben, nicht? Schreiend, stumm geworden, von mir weglauft, ihr dürft wissen, ich bin bei euch da, selbst wenn ihr mich nicht mehr erkennt. Und das ist jetzt wichtig für uns. Denn wir kommen ja auch manchmal in solche Situationen, wo wir vielleicht zweifelnd, schreiend und stumm geworden sind, weil Gott scheinbar nicht mehr reagiert, nicht laufen davon. Und trotzdem dürfen wir wissen, er ist da. Er läuft mit. Und gerade auch dann, wenn wir meinen, nichts mehr zu erkennen in der Dunkelheit. Denken Sie immer wieder an den Augenblick Christi am Kreuz. In der tiefsten Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Läuft er nicht davon? Gut, er ist angenagelt, kann das nicht, aber ich meine geistig. Sondern er wirft sich in die Hände dieses Gottes, von dem er den Eindruck hat, das Empfinden hat, das Erleben hat, er hat mich verlassen. In deine Hände lege ich meinen Geist. Sehen Sie, das ist Höhepunkt der Hingabe, Höhepunkt der Liebe und der Anerkennung, wo ich selber nichts mehr spüre, scheinbar von dieser Gegenwart Gottes, aber ich weiß um sie und ich handle danach. Es gibt Situationen, da müssen wir vom Glaubenswissen ausgehen. Da ist nichts mehr zu spüren und zu fühlen. Das sind ganz wichtige Situationen unseres Lebens. Das sind Situationen der Reinigung, damit Gott Größeres geben kann. Und da laufen wir davon, oder? Da schweigen wir dann, da werden wir dann stumm. Und beten nicht mehr und sagen, ja, wenn ich wieder Lust habe, wenn es wieder besser geht, dann komme ich auch mal wieder zu dir, lieber Gott. Es sind aber Situationen, wo ich Gott beweisen kann, ich glaube auch in der größten Dunkelheit an deine Liebe. Ich weiß von deinem eigenen Wort, dass du dazu stehst. Und gerade jetzt, wenn ich nichts mehr wahrnehme, dann erst recht, als Zeichen, ich meine dich und ich glaube dir. Wie wollen Sie den Glauben ausdrücken, wenn Sie nicht in solche Grenzen kommen? Das ist wahrer Glaube. Das ist wahre, totale Hingabe. Ich fühle nichts mehr, spüre nichts mehr, zweifeln, schreiend, stumm geworden, lauf davon, nicht? Ist doch oft eine Situation in unserem geistigen Leben, oder? Haben Sie sowas noch nie erlebt? Aber wie habe ich reagiert? Überlegen Sie mal, wie haben Sie reagiert? Das waren ganz wichtige Situationen, wo Gott mich irgendwo in eine Situation führt, um mir Größeres zu geben. Da hört nämlich jeder Egoismus auf, merken Sie es? Da stirbt nämlich das größte Hindernis für die Gnade ab. Ich spüre nichts, ich habe nichts davon, dann morgen nehme ich, will ich nehme. Dann kommt das trotzige Kind vor Gott. Und hindert sich selber. Tun Sie mal rückblickend schauen. Wie bin ich mit diesem Gott, mit diesem Immanuel, oder jetzt Hebräisch, mit diesem Yahweh, wie bin ich mit dem umgegangen? In solchen Situationen, wo er mich eigentlich reinigen wollte vom Egoismus, von was ich will und was ich spüren will und was ich haben will, wegzukommen, damit er mich noch mehr mit sich selbst beschenken kann. Und wenn Sie das durchgestanden haben, überlegen Sie mal, wie Sie nachher Ihr Leben weitergelebt haben. Wie Sie dann mit Situationen umgehen konnten, die Sie vorher in größte Bedrängnis gebracht hat. Wenn Sie erleben, dieses Wirken Gottes erleben Sie in Ihrer Lebensgeschichte, nicht in Ihren Gefühlen. Auf einmal darf man sich nie mit anderen vergleichen, sondern immer nur mit sich selbst. Und da merke ich plötzlich, Mensch, vor 10 Jahren, da habe ich mir so schrecklich aufgeregt. Und heute geschieht genau dasselbe, vielleicht nur sogar schlimmer. Und ich kann es einordnen. Ich kann Ja sagen. Und ich bin sogar frei. Es führt mich sogar in eine Freiheit. Verstehen Sie, wo ich sage, was ist da für ein Unterschied? Was ist da los? Was ist da passiert? Gottes umwandelnde Kraft, Gottes umwandelnder Geist in uns schafft immer in der Stille. Gott macht keinen Krach. Muss ich Ihnen das immer wieder sagen. Aber das ist halt auch unsere Gefahr, dass wenn Gott keinen Krach macht, dann meinen wir, das sei nicht da. Und dann reagieren wir total falsch. Ja, laufen davon. So wie Israel. Aber trotzdem dürfen wir wissen, ich bin da, auch wenn er davonläuft. Ich laufe mit. Auch wenn er mich nicht erkennt, ich bin da. Denken Sie an die Gottverlassenheit Jesu. Und trotzdem sagt Jesus kurz vorher, ihr werdet mich auch alle verlassen, aber der Vater ist bei mir. Aber er erlebt das Gegenteil. Aber er weiß, der Vater ist bei mir und gibt sich hin. Das Palotti dahinter, der sagt, das ist unser Modell, Jesus Christus. An ihm müssen wir uns orientieren. Aber das ist Gott. Also wenn er uns so Sachen zumutet, dann ist es reine Liebe, weil er uns weiterführen will. Weg von diesem Ich, das dauernd ihn hindert, damit er Größeres tun kann. Also lassen Sie sich darauf ein. Und mögen Ihre Gefühle sein, wie Sie wollen. Lassen Sie sich existenziell auf solche Dinge mit Gott ein. Und Sie werden staunen. Aber tun Sie mal zurückblicken, damit Sie merken, wie Sie damit bis jetzt umgegangen sind, um nicht wieder eventuell in die gleichen Fehler zu verfallen. Um Gott zu behindern. Größeres zu tun. Wenn Sie, es gibt kein Wachstum ohne Reinigung. Das gibt's nicht. Das ist also das erste, der erste Begriff, der sich so aus dieser Erfahrung mit Israel ergibt. Dieselbe Erfahrung können wir auch machen. Die Zuverlässigkeit. Und schon allein, wenn Sie das Wort hören, Zuverlässigkeit, kann es sein, dass Sie in Ihren Grundempfindungen Zweifel und alles Mögliche spüren. Sie haben Gott um alles Mögliche schon gebeten und hat sich scheinbar nichts getan, scheinbar. Wenn Sie, wir wollen immer, dass er das tut, was wir sagen. Wir hören dann nicht hin, wie er antwortet. Er antwortet immer. Zuverlässigkeit, wichtiges Wort. Dann ein weiteres steckt in diesem Namen, und zwar eben von der Erfahrung her. Dieser Gott ist unverfügbar, die Unverfügbarkeit. Wenn Sie, wir wollen ja gerne eigentlich auch über Gott verfügen. Überlegen Sie mal. Sie haben Pläne und jetzt brauchen Sie den Gott, der das macht. Also verfüge ich über ihn, sage, du, ich tue mal die Woche Fasten und ich mache das und das, aber dafür musst du das und das machen. Ich verfüge über ihn. Wissen Sie, Liebe verfügt nicht. Wenn ich schon faste, dann tue ich es aus Liebe zum Herrn. Aber nicht, weil ich ihn zwingen will, etwas zu tun. Ich kann nicht über ihn verfügen. Er ist unverfügbar. Das ist die Größe Gottes. Man kann es jetzt in Worte bringen wie, ich bin so bei euch da, dass ihr mit mir rechnen müsst. Ihr könnt mich also nicht fortschicken. Ich kann es nicht so machen wie der Don Camillo. Herr, schau mal weg, ich muss dem Kerl mal eins reintreten. So geht das nicht. Er ist unverfügbar. Das ist wichtig. Ich bin so bei euch da, dass ihr mit mir rechnen müsst. Und zwar wann und wie ich will. Vielleicht auch dann und so, wie es euch sogar stört. So wie den Don Camillo. Dass sie, da fällt mir so ein nettes Beispiel ein. Das ist einer Bauersfamilie. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Hat jemand erzählt. Das Nachbarbuhr war ein Muslimkind, hat halt da weggeschafft und so. Und da hätte ich gefespert, nicht? Und da hat natürlich Speck gegeben. Das ist ja Schweinefleisch, nicht? Und da haben sie halt das Biblische ein bisschen Draht, weil ja nicht Draht richtig ist, nicht? Aber er hat gesagt, hab ich nicht ein bisschen. Und der Bub, der hat halt so gern, hätte auch was gegessen. Auf einmal steht er auf, zieht der Vorhang zu und sagt, Allah sieht nicht mehr und hat dann mal gefespert. Ist ja kindlich nett, ja. Aber ist ein nettes Beispiel. Ja? Also meine nicht für Verführung, ich kann nicht andere Gläubige verführen, das finde ich nicht richtig. Aber das Beispiel, ich kann den Vorhang nicht zuziehen. Der täte mir schon gern manchmal. Ne? Also jetzt kannst du ruhig mal Ferien machen. Ich habe gerade was anderes vor, was nicht so in die Karte neu passt. Ja? Nein? Ich muss immer mit ihm rechnen, wann und wie er will. Auch vielleicht so, dass es mich sogar stört. Also er ist auch für mich da, auch wenn ich ihn verleugne, ist er trotzdem für mich da. Das ist sein Name. Wenn man denkt, wie oft hat Israel ihn verleugnet und trotzdem hat er sich wieder ganz für sein Volk eingesetzt. Er hat gesagt, ich bring's nicht fertig. Denken Sie an die eine Stelle, mein Herz dreht's mir im Innern um. Ich kann sie nicht ihrer Schuld überlassen. Ich kann's nicht. Ja? Das sind so wunderbare Ausdrücke, die das eigentlich uns sehr plastisch zeigen. Er ist für mich da, auch wenn ich ihn verleugne. Und es mag Situationen und Stationen eures Lebensweges geben, wo ihr euch nicht gerade gern daran erinnern lasst, dass ich bei euch da sein will, oder wo ihr lieber einen anderen Gott hättet. Kennen wir ja auch alles, nicht? Wir haben ja manchmal eine Gottesvorstellung. Wir wollen gern Gott unsere Vorstellung aufzwingen. Nein, er ist unverfügbar. Ich kann also nicht bestimmen, wann Gott da ist und wann er nicht da sein soll. Ich muss immer und überall mit ihm rechnen. Er ist da, wann und wie er will. Das heißt immer. Das ist Yahweh, dieser Gott. Aber er ist immer als der da, der für mich da ist. Nicht der Beobachtende oder diese falschen Gottesbilder, sondern er ist immer der, sich um mich sorgt und um mich leidet. Das ist wichtig. Der mitleidende Gott, der um mich leidet. Drum lässt er mich nicht rennen. Er geht jedem nach, dem größten Sünder, bis zum letzten Augenblick. Das drückt er ganz, ganz toll aus mit einem Beispiel sogar bei dieser Madre Eugenia. Er geht mit bis zum letzten Augenblick und versucht alles, aber nie aufdringlich. Er schildert einmal, das ist ganz interessant, er schildert ihr einmal, wie er einem nachgegangen ist. Ich weiß nicht, hat die den gekannt oder nicht, der also total daneben gelebt hat. Also praktisch in vollkommener Sünde. Er ist ihm nach bis zum letzten Augenblick, hat er das ganz genau geschildert, wie er ihn immer wieder angesprochen hat, aber ganz unauffällig. Und wie er der immer wieder bewusst Nein gesagt hat. Und dann im letzten Augenblick hat er irgendeinen Augenaufschlag auf Gott getan. Und die Freude des Vaters war unbeschreiblich. Wenn Sie sowas überlegen. Aber da hat er ein ganz tolles Beispiel erzählt. Also er selber, diese Schwester geschildert, wo man sagt, mein Gott, du bist doch Gott. Was ist für dich so ein Geschöpf eigentlich? Du kannst ja ins Nichts zurückfallen lassen, wenn du willst. Aber er schafft ja nicht etwas, um es zu zerstören. Das macht Gott nicht. Wissen Sie, sondern da ist eine Vaterliebe dahinter. Das ist ein wahrer Wahnsinn. Der kriegt dauernd ins Gesicht geschlagen und läuft ihn nach bis zum letzten Augenblick und ist dann, wenn man das von Gott so sagen kann, aber so wird es geschildert, unheimlich glücklich. Aber Jesus schildert es ja auch. Über die Bekehrung eines Sünders ist der ganze Himmel in Jubel. Ja? Und zum Himmel gehört Gott. Ja? Also, wenn Sie, wir haben uns zu sehr an diese Worte gewohnt. Und wir sollten sie viel mehr wiederkauen, betrachten, wiederholen, ins Herz lassen, stehen bleiben dabei. Nicht zu viel drüber nachdenken, nur das, was notwendig ist, um dann einfach stehen zu bleiben. Ich möchte fast sagen, das Genießen, ja, Schlotzen, der man schwäbisch sage, was ich da erkenne, das ist mein Vater. Und so sucht er und sehnt sich nach mir. Und das hat er eine Sehnsucht gehabt von Ewigkeit. Ich bin nicht ein zufälliger Einfall Gottes, von Ewigkeit. So kann nur Gott wollen, sehnen, handeln, nicht? In seiner Unendlichkeit. Also er ist unverfügbar. Also ich kann nicht ihn manipulieren oder sowas. Und die anderen können ihn auch nicht manipulieren, womöglich missbrauchen gegen mich. Dann das dritte Wort, was da drin steckt, was man da heraushören kann, ist die Ausschließlichkeit. Das ist auch wichtig. Ich bin so bei euch da, dass ihr allein mit mir rechnet, als dem, der euch rettend nahe sein kann. Dass wir nur mit ihm rechnen, nicht mit einem Zweiten. Nicht, dass wir liebäugeln mit anderen Göttern, von denen wir das alles erwarten, was wir nur von ihm erwarten können. Mit mir zu rechnen verlangt von euch die klare Entscheidung, damit ernst zu machen, dass ich für euch der Einzige bin, der euch Halt und Maß geben darf. Dass ich der Einzige bin, der euch Halt und Maß geben darf. Maß ist in der Mäßigkeit das Maß, das ich für mein Leben bedeute. Das hat mit den Geboten zu tun und mit allem. Also er verlangt von mir die klare Entscheidung. Das ist auch wichtig, dass Sie in diesen Tagen, wenn es diese Entscheidung noch nicht gefällt ist, zu dieser Entscheidung versuchen zu kommen. Nicht? Darum haben wir ja gesagt, in Exerzitien sind Scheidung und Entscheidung. Nicht? Glaube ich das, was er hier offenbart, was Israel erfahren hat, was ich genauso erfahren kann, aber was er auch, was in diesem Namen steckt. Er, mein Ursprung, mein Vater, der hat schließlich auch ein Recht. Aber er zwingt mich nicht dazu. Er sagt, ich kann dir für dich nur ganz Vater sein, ganz der sein, der ich bin, wenn du ausschließlich mich anerkennst. Und nicht, das ist das erste Gebot, das Wichtigste, sollst keine fremden Götter neben mir haben. Und Sie können manchmal mal überlegen, was ist mir manchmal wichtiger wie Gott? Das sind die fremden Götter. Was ziehe ich Gott vor? Und dann kann man es noch so ausdrücken, es ist einfach ein Versuch, die Erfahrung Israels in Worte zu bringen. Nur in mir könnt und dürft ihr der wahren Liebe, der wahren Güte und dem wahren Leben begegnen. Nur in mir könnt ihr und dürft ihr. Dürfen im Sinne, wenn wir ihn ernst nehmen. Nicht? Als Yahweh, der Seiende, der das absolute Sein, könnte man sagen. Dann das vierte, das ist die Unbegrenztheit dieses unendlichen Gottes. Ich bin so bei euch da, dass Nahe sein, also dass er uns nahe ist, keine örtlichen Grenzen kennt, keine institutionellen Grenzen, ich muss also nicht irgendwo sein, um ihm nahe zu sein, keine zeitlichen Grenzen kennt, sondern immer. Er ist unbegrenzt da, bei mir. Der Gott mit mir. Der Gott mit mir unterwegs. Und das, man kann es auch so ausdrücken, wenn ich bei euch da bin, schließt das nicht aus, dass ich sogar auch bei euren Feinden da sein kann. Er ist bei jedem, denn jeder ist sein Kind. Mein rettendes Nahesein übersteigt die Erde, auf der ihr lebt und die ihr so oft zum Mittelpunkt eures Lebens macht. Sein rettendes Nahesein übersteigt die Erde, also er ist überall, bis in den Himmel hinein. Sogar der Tod ist für mich keine Grenze, die meiner Lebenskraft Schranken setzen könnte. Also er ist mir nahe, auch im Tod. Ich bin nicht allein. Und wenn er mir nahe sein darf, dann geht er auch mit mir durch diese Schwelle des Todes. Er ist als Einziger allein durch den Tod gegangen. Tod als Folge der Sünde. Er hat die ganze Nacht, Karfreitag und des Todes durchlebt bis zur Höllenfahrt. Es ist tot, zutiefst. Nicht? Und so dass, wenn ich mit ihm lebe und in seiner Gnade bin und sterbe, dass ich wissen darf, er ist mir vorausgegangen. Ich gehe ihm nur noch nach. Nicht? Also das wäre mal ein Aspekt, nur einmal im Blick auf Diese Selbstoffenbarung im Namen, der Name steht ja für das Wesen. Yahweh, ich bin. Und die Erfahrung Israels füllt diesen Namen aus, was das bedeutet. Ich bin mit euch. Ja, wie erfahrt, hat das Israel erfahren? Das ist die Offenbarung. Und das ist die Heilige Schrift. Deshalb bringt die Heilige Geschichte, die Schrift, die ganze Geschichte Israels. Das ist kein Geschichtsbuch, wo man einfach die Geschichte liest, da hat er uns das gemacht, das gemacht. Sondern es geht darum, in dieser Geschichte Israels diese Offenbarung zu erfahren, wer dieser Jahwe ist. Wie der mit seinen Leuten umgeht. Nicht? Darum ist es für uns natürlich auch, ich würde sagen, zum Vorteil, dass Israel auch Dummheiten gemacht hat. Dass Israel von Jahwe abgefallen ist. Er hat sie zwar den Hintern verklopft, hat sie nach Babylon geschickt, damit sie mal ständig mal wieder gereinigt werden, nicht? Bis sie dann wieder zurück durften, der heilige Rest. Verstehen Sie? Für uns war das ja gut, damit wir erleben, wie er mit solcher Bagage umgeht. Ja? Die ihm so hundsgemein kommen, verstehen Sie? Und alles zum Fenster rausschmeißen, was er ihnen gegeben hat. Wie er mit denen umgeht, wie er sie wieder sammelt. Er lässt sie zwar dann irgendwo nach Babylon laufen, nicht, wo sie dann in der Knechtschaft leben, bis sie zur Vernunft gekommen sind. Und dann aber holt er sie wieder mit vollen Händen wieder zurück nach Jerusalem. Ja, sein Volk, ein verrückter Gott. Das ist Jahwe, verstehen Sie? Deshalb die Geschichte Israels. So wird nicht bloß geschrieben, ja, was haben die alles gemacht und so, das ist doch ein Volk und so. Nein, das ist für uns wichtig. Und so geht er mit denen um. Und so geht er mit mir um. Sehen Sie, das ist das Tolle. Das ist Gott. Darum müssen Sie die Geschichte Israels lesen. Ja? Wie geht Gott mit denen um? Oder auch bei den Propheten, die ja immer über die Geschichte Israels dann reflektieren, nicht? Und von Gott her zu ihrem Volk sprechen. Also das ist, da erfahren Sie unheimlich vieles von diesem Gott, wer und wie er ist. Altes Testament. Wunderbar. Und genau dieselbe Erfahrung machen wir in unserem kleinen Leben, dieses Einzelnen. Ja. Oder wir auch, können wir ruhig jetzt auch sagen, Volk Israel, das neue Volk Gottes, die Kirche. Ja. Genauso. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir auch immer wieder nicht bloß Schafe in der Kirche haben, sondern auch Böck. Man stinkt jetzt im Mortiot bis zum Himmel. Nicht? Aber verstehen Sie, gehört dazu. Und wie geht der Herr mit denen um? Wie ist er mit Israel umgegangen? Na gut, es blieb immer wieder ein heiliger Rest, mit denen er wieder angefangen hat. Nicht? Vielleicht bleibt in Deutschland in 10, 20, 30 Jahren, wenn dann das betende Volk oder so ziemlich ausgestorben ist, bleibt vielleicht ein heiliger Rest, dann fängt er mit denen wieder vorne an. Nicht? Das ist Gott. Wissen Sie, drum, mit Gott ist immer Zukunft. Auch wenn es wieder zusammenschnottert bis zum heiligen Rest. Aber mit dem macht er wieder was. So geht es dauernd in Israel. Das Ringen Gottes um den Menschen. Es ist verrückt, aber es ist so. Dann ist interessant auch, was dieser Jahwe über sich noch genauer offenbart. Und zwar dem Mose. Der Mose ist ja dann auch mit der Zeit neugierig geworden, nicht? Der wollte ja ein bisschen mehr wissen, nicht, wer er ist. Das heißt ja von Mose in Exodus 33, 11, der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Also ein tolles Wort. Ja. Und da hat sich natürlich der Mose auch ein Herz gefasst und hat seiner Neugier Luft gemacht. Nicht? Das können wir auch verstehen, nicht? Wo er dann in Exodus 33, 18 sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Diese griechisch Doxa Kyrio, wissen Sie, von der Jesus spricht. Die Herrlichkeit, das ist das Göttliche, das Innerste, das Wesen, nicht? Das ist gemeint, nicht? Denken Sie an das Johannesevangelium. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn und so weiter, nicht? Er hat etwas von seinem Innern, von seinem Wesen offenbart. Und der Mose wollte also seine Herrlichkeit, also sein Innerstes sehen, nicht? Aber das war also nicht möglich, ohne dass er gestorben wäre. Und diese Herrlichkeit, wie gesagt, ist der Wesenskern Gottes, ist das Geheimnis Gottes, das niemand schauen kann. Und das heißt dann, Gott hat seinem Freund also schon etwas dann genehmigt. Erinnern Sie sich auch bei dem einen Propheten, wo der auch ein bisschen mehr sehen wollte von Gott. Dann hat er ihn doch in Felsspalten hineingestellt, nicht? Und Jahwe zog vorbei, du kannst mich nur vom Rücken sehen, ja. Also wenn er vorbeigegangen ist, kannst du ihn sehen. Das heißt doch, du kannst mich erkennen an der Erfahrung. Du siehst, es war Jahwe, der in meinem Leben gehandelt hat, vom Rücken. Ja. Er ist vorbeigegangen. Er hat gehandelt. Ich sehe es erst im Nachhinein, sehe ich ihn. Ich erkenne sein Handeln, sein Wesen, eben wenn ich auf mein Leben schaue, nicht so von hinten her. Da kann ich sehen, Mensch, er hat für mich gesorgt. Er hat es damals so teuer arrangiert. Ich habe es zwar absolut nicht verstanden, aber es war ein Glück für mich. Sehen Sie, so können wir doch noch im Nachhinein, sieht man doch so vieles. Ja? Ja, vom Rücken her. Für mich ein schönes Bild. Ja, und dann offenbart auf diese Bitten Mose hin, Jahwe ihm einige seiner Eigenschaften, seiner göttlichen Eigenschaften in Exodus 34, 6 und folgende. Nicht? Wo er sagt, ich bin, Jahwe. Ich bin also der Ich Bin. Und dann nennt er Eigenschaften. Ich bin Rachamim, ein barmherziger Gott. Ich bin Hen, ein gnädiger Gott. Ich bin Erek Apaim, ein langmütiger Gott. Ich bin Chesed, ein ganz wichtiges Wort, reich an Huld, Liebe, Güte, Gnade. Das ist ein Wort, in dem alles drinsteckt, in dem die ganzen Beziehungen untereinander drinstecken. Also dieses Huld. Wenn Sie alle Übersetzungen sind halt immer Einschränkungen überall. Dann spricht er von der Treue, Emet, Treue, Aufrichtigkeit. Das heißt, ich bin ein barmherziger und gnädiger, langmütiger, reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausenden Huld, wie der Chesed, tausenden Huld. So ist er, den wir eigentlich erwarten. Das ist er. Wir, die wir ihn Auge in Auge sehen werden, wie wir ihn eigentlich vom Worte her kennengelernt haben. Das sind also diese Eigenschaften, auf die ich gerade noch schnell eingehen möchte. Denn dieses göttliche Erbarmen hat ja in Jesus Christus ein Menschenantlitz bekommen. Das Johannesevangelium wird dieses Wort aufgegriffen, voller Herrlichkeit heißt es dort. Das, was Mose sehen wollte, wird im Johannesevangelium noch einmal angesprochen. Nicht? Nun, Johannes 1,17 heißt es, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Also diese Worte der Liebe sind in unsere Geschichte eingegangen, sie sind Fleisch geworden aus Maria. Das, was der Vater, also Jahwe, über sich geoffenbart hat. Und das erste Wort, das also von Gottes Liebe spricht, also wo er sich selbst so nennt, ist also das Wort Rachamim. Man übersetzt mit Eingeweide und Mutterschoß. Also Schoß, Mutterschoß ist die Einzahl, Rechem. Und Rachamim ist die Mehrzahl. Also Gottes Erbarmen ist nicht bloß ein Mutterschoß, sondern sind viele Mutterschöße. Das ist ein wunderschönes Bild einfach. Der Mutterschoß ist eigentlich das Geborgenste, wenn es im Normalfall. Nicht heute ist das etwas gefährlich manchmal, aber im Normalfall ist das Geborgenste, was es gibt für einen Menschen. Ja? Der Mutterschoß rund um die Uhr versorgt, geliebt, erwartet, gepflegt und so weiter. Nicht? Also einfach toll. Gott ist also nicht bloß ein Mutterschoß für uns, sondern viele Mutterschöße. Ein wunderbares Bild, das man also auch nie zu Ende kommt zu betrachten. Also ich bin für dich, Rachamim, viele Mutterschöße. Das ist Erbarmen, nicht? Das ist das Mütterliche, dieses, der andere kann ja nichts verdienen, das Kind kann ja nichts verdienen, nicht? Es ist reine, erbarmende Liebe von der Mutter her. Ne? Das Kind kann auch nicht antworten. Es kann nur es nur annehmen und sich freuen über das, was es bekommt. Und so ist Gott zu uns. Wir können das nicht verdienen. Wir können da nichts das bezahlen oder bei Gott einkaufen. Das geht nicht. Sondern es ist wie beim Kind im Mutterschoß. Das ist sein Erbarmen. Alles, was er tut, kommt aus seinem Erbarmen. Vielleicht ist unser deutsches Wort Erbarmen, das ist so, wir sind ja, vielleicht so mehr, der arme Kerl, da musst du dich doch erbarmen. Nicht? Aber dieses Erbarmen ist diese, das ausgedrückt mit dem anderen Wort Chesed, das ist diese schenkende Liebe, diese schenkende Bereitschaft, die nicht will, sondern die nur schenken will. Das ist Gottes Wesen. Im Psalm 139, 13 wird dann, wie es ja der Psalmist immer wieder tut, werden genau diese Worte, die Gott von sich sagt, im Gebet gebraucht, um ihn anzusprechen. Er wird also beim Wort genommen. Wenn du so bist, dann höre uns. Ja, so ungefähr. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Gott will beim Wort genommen werden. Das ist Verherrlichung Gottes. Sehen Sie, wenn Sie mir was versprechen und ich nehme Sie beim Wort, dann anerkenne ich Ihre Wahrhaftigkeit, oder? Dann anerkenne ich, Mensch, auf Sie ist Verlass, ich verlasse mich drauf. Hast du es gesagt? Ich rechne damit, absolut. Ja? Je nachdem, wenn es dann noch um ganz wesentliche Dinge geht, kommt das ganz stark zum Ausdruck. Ja? Also ich rechne damit. Und das ist dieses Erbarmen Gottes, dessen Wesen es ist, sich zu verschenken. Das ist das Wesen der Liebe Gottes. Nicht haben zu wollen, sich zu verschenken. Das wird mit diesem Erbarmen ausgedrückt. So wie die Mutter sich dem Kind einfach verschenkt. Das Kind kann überhaupt nichts dagegen tun. Ganz unmöglich. Es ist darauf angewiesen und es nimmt es sogar an als sein Recht. Das Kind nimmt es selbstverständlich an, dass die Mutter sich für das opfert. Ja, so klar. Und selbst wenn die Mutter stirbt, das Kind nimmt es an, als, ich drück's mal so aus, ja. Das ist mein Recht. Ich darf leben. Ja? Und das merken Sie, wenn es geboren ist, wenn es mal so strampeln kann, das nimmt seine Rechte in Anspruch. Ja? Das sind schöne Bilder. Ich darf sogar sagen, ich habe ein Recht. Jesus drückt das, wie der Schwester Faustina einmal wunderschön aus, der größte Sünder hat das größte Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Da kommt das Wort wieder. Der größte Sünder hat das größte Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Da verstehen Sie, was Barmherzigkeit ist. Rechem, Rachamim. Da verstehen Sie es. Das ist gemeint bei Gott. Ja. Sie haben sogar noch ein Recht, von ihm geliebt zu werden. Ja. Verrückt. Und wenn wir es gleichsam einfordern, ja, ihn darum bitten, dann verirrt es ihn. Und so heißt es in diesem Psalm, ich bin gewoben. Also wenn man es hebräisch so genau guckt, was da alles im Wort drinsteckt. Ich bin gewoben, bestickt, gesäumt worden im Schoß, nämlich im Rechen meiner Mutter. Und dann ist Rachamim im Plural also doppelt so stark. Nicht wie die Liebe der Frau, nicht wie wir es gerade gesehen haben. Ich bin gewoben, bestickt, gehäkelt. Also können Sie alles mitnehmen, diese ganz feine Form. Nicht gesäumt worden im Schoß, also im Rechen meiner Mutter, so heißt es im Psalm 139, 13. Oder beim Propheten Jesaja 49, 15. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Also das Wort Gottes sagt hier, es ist etwas absolut Unmögliches, dass eine Mutter ihr Kind vergisst. Und selbst wenn dieses Unmögliche möglich wäre, ich vergesse dich nicht. Also das sind so starke Ausdrücke. Ja. Das ist dieses Rachamim. Wissen Sie, das ist nicht bloß am Anfang des Lebens, so wie beim Kind, solange es im Mutterschoß ist und kurz geboren, dass es dieses wunderbare die Zuwendung, dieses sich Verschenken der Mutter an das Kind erlebt, sondern das erleben wir immer bei Gott. Immer. Das ist er. Oder bei Hosea 11, 8 und folgende, wie könnte ich dich preisgeben, denn ich bin Gott und kein Mensch. Und ich liebe es, nicht zu zerstören. Nicht? Da ging es auch wieder eben um dieses untreue Israel. Nicht? Aber und dann wehrt sich in Gott das eigene Herz, wie könnte ich dich preisgeben? Nämlich genau den, das kann jeder von uns sein, die wir vor Gott davongelaufen sind, nicht und so weiter. Denn ich bin Gott und kein Mensch und ich liebe es nicht zu zerstören. Das ist dieses Wort Rachamim, dieses Wort der Barmherzigkeit. Dann das Zweite, denn man könnte sagen, den äußersten Gegensatz zu dieser zärtlichen und angelegenen Sorge Gottes um den Menschen, bildet das andere, ein sehr hochgeschätztes Wort, eben der Chesed, was ich vorhin schon gesagt habe. Rahamim drückt eigentlich diesen zärtlichen Gott aus, den liebkosenden Gott. Chesed, das andere Wort, das Gott benutzt, um sich zu erklären, ist ein königlicher Gott, auf den man zählen kann, Chesed. Ein treuer, mächtiger Freund, das Chesed. Königlich, ich kann auf ihn zählen, als Chesed ist Treue drin, ist Macht drin. Er, den kein Mensch schauen kann, nämlich Yahweh mit dem unaussprechlichen Namen. Und der Chesed ist eigentlich das Zeichen einer festen Zuneigung Gottes zu Menschen, die aus einem ganz innigen Verhältnis kommt, also aus Gemeinschaft entstanden ist. Das ist, zum Beispiel heißt es im Psalm 36, 6, 11, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Dein Chesed, deine Treue, so weit die Wolken ziehen. Du kannst immer mit diesem königlichen Macht und Treue Gottes, kannst du immer rechnen, so weit die Wolken ziehen. Oder Gott, wie köstlich ist deine Huld, Chesed. Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Wie köstlich. Also verschiedene Ausdrucksweisen für das gleiche Wort. Im Deutsch wird es einmal mit Treue übersetzt oder mit Huld, nicht? Erhalte denen, die dich kennen, deine Huld, wieder Chesed. Und deine Gerechtigkeit den Menschen mit redlichen Herzen. Also es ist ein wunderbares Wort. Und das benutzen dann die Psalmisten immer wieder, um Gott an dieser schwachen Stelle zu packen. Ja, Chesed. Und so hat denn auch Gott dieses Wort ausersehen, um damit seine engagierte Liebe auszudrücken, die sich an den Bund hält. Also die Chesed ist oft verbunden auch mit dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Und der Bund ist wiederum, das ist wieder das Rachamim, dieser Gedanke, der Bund ist von Gott her geschlossen zuerst, bis wir dann Ja sagen. Aber das, was von Gott herkommt, das kann nie in gleicher Weise von uns herkommen. Denn er ist Gott und wir sind ein Geschöpf, verstehen Sie? Deshalb ist der Bundesschluss Gottes mit uns, jetzt konkret in der Taufe bei uns, nicht? Ist zuerst einmal reines Geschenk, von Gott herkommend. Wir antworten dann als Geschöpf, ja, in diesem Bundesschluss. Das, und Gott nimmt das an, als ob das gleichwertig wäre. Also das ist auch sowas. In Hosea 2,21, da heißt es dann, ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Chesed, da heißt es von Liebe, nicht? Aber Chesed, Liebe, Treue, Huld, alles ist Chesed, ja? Von Chesed und Erbarmen, Rachamim. Also Chesed, Rachamim sind die beiden Pole, mit denen Gott sich uns verbindet. Dann das dritte, das ist das Wort Emet Emunat. Das ist also, sind zwei eng verwandte Worte. Da kommt das Amen her, Emet. Das ist also Festigkeit, felsenfest. Das heißt Amen. Das ist sicher, was wir jetzt gebetet haben. Das heißt Amen, Emet. Da gibt's nichts mehr zu deuten. Also das ist auch wichtig, dass man weiß, was man mit Amen sagt, nicht? Also es geht um diese Solidarität, nicht? Festigkeit, Sicherheit, Wahrheit. Er ist diese Festigkeit für mich. Emet ist die Wahrheit, die Gewissheit. Das Gegenteil wäre die Lüge, nicht? Oder das Gegenteil wäre Wankelmut. Er, Gott, ist die unverbrüchliche Treue. Und so heißt es im Psalm 36,6, Herr, deine Güte, Chesed wieder, ja. Deine Güte, deine Huld reicht, soweit der Himmel ist, wie Krag sagt. Und Emuna, deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Das ist Emuna, Treue. Dann das Letzte, was ganz beim Wort der Barmherzigkeit in Rachamim steht, ist Hen, die Gnade. Gott, der sich neigt, um zu begnadigen, das ist dieses Wort, nicht? Barmherzigkeit und Gerechtigkeit verschmelzen bei Gott in eines. David, der Ehebrecher und Mörder, der bereut. Und er betet im Psalm 51,3, Gott sei mir gnädig. Das ist dieses Hen. Er hat ja Ehebruch begangen und dann sogar noch den Rivalen an die Front geschickt, dass er umkommt. Nicht gleichsam Mord auch noch. Das ist also beides. Und jetzt erkennt er es. Und er betet es im Psalm 51. Wunderbar. Gott sei mir gnädig. Das ist dieses Hen. Er nimmt also jetzt in seiner verzweifelten Situation, wo er mitten also in der tiefsten Sünde steht, nimmt er diese Eigenschaften Gottes, die Gott offenbart hat, wer er ist, um ihn, sein Erbarmen gleichsam für sich in Anspruch zu nehmen. Gott sei mir gnädig. Das ist dieses Hen, dieses Begnadigen, dieses Herabsteigen zum Menschen, das ist Gott. Nach deiner Huld, Chesed, das kommt wieder das Chesed, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen, Rachamim. Da sind alle Worte drin. Er benutzt also alle diese Worte, die Gott dem Mose offenbart hat, in seiner dunkelsten Stunde, der größten Verzweiflung, wo er eigentlich so seine Schuld sich vollkommen eigentlich von Gott absorbiert hat, um wieder Gott um sein Erbarmen zu bitten. Er nimmt also die Eigenschaften, die Gott von sich offenbart hat, in Anspruch für sich, um dieses Erbarmen zu finden. Also es wäre ganz gut, wenn Sie diese Eigenschaften merken. Und wo Sie das Erbarmen Gottes brauchen, dann nehmen Sie es in Anspruch. Sie verherrlichen Gott dadurch, wenn Sie ihn beim Wort nehmen. Damit anerkenne ich sein Erbarmen, damit anerkenne ich seine Chesed, seine Huld, seine Güte, sein Emuna, das in über weit, so weit wie die Wolken zieht, ja. Gott sei mir gnädig, Hen, nach deiner Huld, Chesed, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen, Rachamim. Und dann ist noch ein Wort, ein zusammengesetztes Wort, das ist Erek Apaim. Gott erklärt hier, man könnte es vielleicht so übersetzen, er habe einen langen Atem. Er nennt sich langmütig. Das Wort langmütig ist Ihnen geläufig. Gott ist langmütig. Er hat einen langen Atem, geduldig. Das ist so der Inhalt. Er ist langmütig, geduldig. So übersetzen wir es im Deutschen. Aber eigentlich könnte man sagen, er hat einen langen Atem. Das ist also diese Selbstoffenbarung Gottes. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir zuerst einmal schauen, was hat er über sich selbst gesagt? Und welches ist die Erfahrung Israels mit dem, was er gesagt hat? Ja? Und dann haben wir einen gefüllten Gottesbegriff. Und jetzt nehmen Sie noch Ihr Leben dazu. Wie haben Sie den Gott erfahren bis jetzt? Und erfüllt er sich noch mehr. Ja? Das ist also dieses Ich bin. Ein barmherziger, Rachamim, ein gnädiger Gott, Hen, ein langmütiger, mit langem Atem, reich an Huld, Chesed, Liebe, Güte, Gnade, Huld, alles, und reich an Treue, Emet, Treue, Aufrichtigkeit. Er bewahrt Tausenden Chesed, das Chesed kommt immer wieder, der gehört einfach, das ist das Tiefste, eine ganz tiefe Aussage von dem Rachamim. Er bewahrt Tausenden Huld. Vielleicht, wenn Sie sich die Stellen vielleicht aufgeschrieben haben, tun Sie mal betrachten. Und vor allem wichtig wäre mir, dass Sie in Ihr eigenes Leben jetzt hineinschauen, so wie Ignatius auch möchte. Wie habe ich diesen Gott erfahren? Welche Erfahrung habe ich mit ihm gemacht, mit diesen Eigenschaften? Wer ist dieser Jahwe? Gott ist mit mir. Wie habe ich dieses mit mir erfahren? Wie habe ich reagiert in Situationen, wo es dunkel war, wo ich nichts gespürt habe von ihm? Habe ich festgehalten an seinem Wort, ich bin mit dir, auch wenn du nichts merkst. Nicht? Und vielleicht finden Sie in der Geschichte Israels Situationen, die der Ihren ähnlich oder gleich sind. Was hat Israel erfahren? Was habe ich erfahren? Worauf hat Israel geachtet? Worauf habe ich geachtet oder auch nicht? Wenn Sie, wo man auch im Nachhinein noch manche Erfahrung im Nachhinein machen kann, sich bewusst wird, sagen wir so. Und dann haben Sie einen Gottesbegriff aus der eigenen Erfahrung. Und ich denke, die Geschichte Israels hilft uns, diese eigene Erfahrung in unserem Leben zu entdecken.